Herzlich willkommen zum Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Directors Academy, dem einzigen digitalen Portal für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Sie sind Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder Beirat und suchen nach einer effizienten Möglichkeit zur Weiterbildung? Dann probieren Sie Directors Academy doch einfach mal aus. Weitere Informationen finden Sie unter directorsacademy.de/demo. Den Link und weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes.
Uhr, liebe Videostreamer und Streamerinnen, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zur 55. Folge des Podcasts für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale und multimediale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen kostenlosen Test zu machen, finden Sie auf der Homepage von Directors Academy. Alle bisherigen 54 Folgen können Sie jederzeit auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören und auf dem YouTube-Kanal von Directors Academy auch ansehen. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie wie immer als Gastgeber und Moderator dieser Video-Livestream-Podcast-Reihe, die monatlich live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet. Unser heutiges Thema lautet Leadership im Aufsichtsrat, Einfluss und Verantwortung. Heute mit unserem Gast, Frau Daniela Matthäus. Herzlich willkommen, Frau Matthäus. Wie geht es Ihnen? Wo sind Sie?
Vielen Dank, lieber Herr Ruther. Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin heute in Kapstadt. Es geht mir persönlich sehr gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Ansonsten denke ich, das teilen die Zuhörer von Ihnen sicherlich auch, sind die Zeiten herausfordernd und insofern immer weiter ein Stück zu gehen.
Na prima, ganz. Ärgern Sie uns jetzt bitte noch und sagen Sie, wie das Wetter in Kapstadt gerade ist.
Also ich kann Sie nicht, muss Sie nicht so sehr ärgern, weil es etwas durchwachsen ist. Es geht ja hier erst in den Sommer hinein und von daher, Es ist noch nicht sehr, sehr heiß und warm.
Na, dann ist gut. Dann sind wir getrost, machen wir mit unserem deutschen Herbstwetter weiter. Frau Matthäus ist Rechtsanwältin und Managementberaterin für Governance and Finance, Transformation und Nachhaltigkeit und ist als Co-Ownerin und Senior Advisor des European Center for Board Effectiveness, liebevoll ECBE genannt, vielen sehr bekannt. Die in Berlin ansässige Rechtsanwältin mit Coaching-Ausbildung ist als Dozentin im Executive-Programm für Vorstände und Aufsichtsräte sehr aktiv tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Aufsichts- und Beiräten, insbesondere in dem Bereich Evaluation von Aufsichtsgremien. Bis 2019 war Frau Matthäus Equity-Partnerin bei EY Deutschland. Zuvor leitete sie bei der KPMG Board Services in Deutschland und das von der KPMG uns allen bekannte, gesponserte KPMG Audit Committee Institute. Frau Matthäus ist Multi-Aufsichtsrätin. Sie ist unabhängiges Mitglied unter anderem im Aufsichtsrat der Commerzbank, der Deutschen Bahn AG, der Jenoptik AG. Sie ist darüber hinaus Prüfungsausschussvorsitzende der CW Stiftung und Vorsitzende des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses bei der Autobahn des Bundes GmbH. Und weil sie da immer noch nicht ausgelastet ist, ist sie nebenher unter anderem noch ehrenamtlich als Präsidentin der Financial Expert Association, dem Berufsverband für Finanzexperten in Aufsichtsgremien, tätig. Frau Matthäus, bevor wir zu unserem Thema kommen, seit knapp 2 Jahrzehnten begleiten Sie Aufsichtsräte und Beiräte und sind jetzt seit vielen Jahren selbst eine Multi-Aufsichtsrätin. Was macht Ihnen an dem Thema Aufsichtsrat so viel Spaß?
Na, mit dem Aufsichtsrat guckt man ja sozusagen auf das Unternehmen als Ganzes und das ist eigentlich das, was auch an der Aufsichtsratsarbeit selbst Spaß macht. Man kann sozusagen seine eigene Expertise, die man hat, einbringen und man sieht aber viele, viele andere Bereiche, mit denen man sonst in seiner beruflichen Ausbildung, würde ich sagen, nicht so viel sonst in Berührung kommen würde. Insofern lerne ich auch immer noch Ich habe früher schon als Beraterin immer sehr viel gelernt im Gespräch mit Aufsichtsräten. Ich habe das sehr geschätzt, dass ich sozusagen meine Beratungstätigkeit in diesem Gremium sozusagen ausüben durfte. Und heute schätze ich es auch, eben mit anderen Kolleginnen und Kollegen dazu im Kontakt zu sein. Sozusagen, also man bringt nicht nur Erfahrung ein als Aufsichtsrat, sondern man nimmt auch sehr viel Neues mit.
Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Kernsatz ist, dass man in dieser Funktion als Aufsichtsrat großen Spaß am Lernen haben muss, weil man permanent sich fort- und weiterbilden muss und nicht auf sogenannten Lorbeeren ausruhen kann. Ich würde so schmunzeln, weil Sie haben ja nun wirklich seit 20 Jahren große, tiefe Erfahrung mit unterschiedlichen Aufsichtsgremien aufgrund Ihrer Tätigkeiten. Und auch wenn der Florian Schilling in seinem Artikel vor kurzem Sie namentlich nicht erwähnt hat, aber Sie gehören sicher zu diesen Chorgeistern, die die sogenannte externe Überprüfung von Unternehmensleitungen in Deutschland wesentlich nach vorne gebracht haben. Und demzufolge sind wir heute alle sehr froh, dass Sie bei uns sind. Wir müssen noch geschwind noch mal auf FEA sprechen, also Financial Expert Association. Dort sind Sie Präsidentin seit einiger Zeit. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, was ich mir ja schon gar nicht vorstellen kann, was sind die Financial Expert und warum sollte Mann oder Frau dort Mitglied sein?
Ja, die Financial Expert Association ist der in der Tat älteste Berufsverband für Aufsichtsräte mit einem gleichen Schwerpunkt auf Prüfungsausschüsse, also die Finanzexperten in Aufsichtsräten. Der Verband ist jetzt fast 400 Mitglieder stark und ich muss natürlich als Präsidentin sagen, das sage ich auch gerne, wer Aufsichtsrat und Beirat ist, der sozusagen würde großen Spaß haben und auch sozusagen sehr davon profitieren, Mitglied bei den Finanzexperten zu sein. Ich denke, wir bemühen uns sehr, die aktuellen Themen und auch den Connect unter Aufsichtsräten zu leisten durch ESG-Bootcamps, KI-Bootcamps, aber auch eben auch versuchen, eine Art Lobbyarbeit für den Beruf des Aufsichtsrats und für die Aufgaben des Aufsichtsrats, die ja doch herausfordernder werden jeden Tag, auch zu leisten. Und zwar nicht nur im nationalen Bereich, sondern auch im europäischen Bereich, wo ja doch sehr viel Regulation für die Aufsichtsratstätigkeit auch kommt.
Ja, und wir müssen es ja nicht leugnen. Ich bin ja seit Anfang an auch bei FEA dabei, im Beirat. Und ich kann nur sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß, dort eine aktive Mitgliedschaft wahrzunehmen, weil man dort, kommen wir zum Ausgangspunkt wieder zurück, wahnsinnig viel lernen kann und natürlich etwas Gutes tun kann für sein Netzwerk.
Dankeschön.
Kommen wir zu Ihrer unternehmerischen Ader, weil Beratern unterstellt man ja gelegentlich, ja, die sind ja gar keine Unternehmer, sind ja Berater. Aber Sie haben selber den Sprung gewagt und haben vor circa 4 Jahren ein Start-up gegründet, das vorhin schon erwähnte European Center for Board Effectiveness, ECIBE. Sie sind also auch Start-Upperin, wenn man das so sagen kann. Wahrscheinlich ist ECIBE heute eher noch schon ein Scale-Up und kein Start-Up mehr. Aber sagen Sie uns mal, was das European Center for Board Effectiveness denn eigentlich macht.
Ja, das European Center for Board Effectiveness ist eine Boutique zur Evaluierung von Aufsichts- und Managementgremien. Ich habe es nicht originär formal gegründet, sondern ich würde auch sagen, auch hier habe ich so eine Art Revival mitgemacht. Das heißt, die Idee hatten mal andere geboren und als ich die Chance hatte, sozusagen zu sagen, komm, lasst uns daraus was Größeres machen, sind alle mitgegangen. Wir sind heute schon eine anerkannte, würde ich sagen, Boutique im Bereich der Gremienevaluierung. Und die Gremienevaluierung scheint mir doch heute, wenn wir auch nachher über Leadership im Aufsichtsrat sprechen, eine der Formen zu sein, wo man tatsächlich auch Teaming und Leadership-Fragen stellt und auch schauen kann, wie effektiv ist denn eigentlich unser Gremium und was können wir gegebenenfalls auch noch tun, um hier noch mehr Impact zu haben als Team.
Ja, und ich kann den Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, gehen Sie mal auf die Homepage von ECBE. Da sind sehr, sehr viele Informationen kostenfrei downzuladen, insbesondere die letzte Studie zum Thema Unabhängigkeit. kommen nachher vielleicht noch dazu. Ich habe, glaube ich, den Link schon in die Kommentare reingestellt. Ansonsten schauen Sie einfach auf die Homepage von ECBE. Und dann sind wir schon an der Stelle. Ich sehe schon, wir haben fleißig Teilnehmer, die sich melden. Unsere kleine Interaktion mit unseren Zuschauerinnen und Zuhörern. Sie wissen, ich stelle Ihnen eine Frage für den Chat und die sollten Sie möglichst kurz und knapp mit einem Schlagwort, heute in diesem Fall mit einem Namen beantworten und dann möglichst alle gleichzeitig senden. Dann können wir aus dem linken Auge sehen, wie die Antworten sind und das hinterher nachlesen. Heute ist die Frage etwas tricky. Welche weiblichen Multi-Aufsichtsräte kennen Sie außer Daniela Matthäus sonst noch? Weibliche Multi-Aufsichtsräte in Deutschland, wen kennen Sie? Also wäre Ihre kurze Antwort ein Vorname und ein Nachname. Einfach in den Chat 4, 3, 2, 1 und Sende-Button drücken. Frau Matthäus, mögen Sie den Begriff Multi-Aufsichtsrat? Ich frage das deshalb, weil ich von vielen weiblichen Aufsichtsrätinnen erklärt bekommen habe in der Vergangenheit, dass diese selbst diesen Begriff ungern verwenden. Also, mögen Sie den Begriff Multi-Aufsichtsrätin oder sind Sie da emotionslos?
Nee, ich bin nicht emotionslos, aber ich bin ein bisschen zwiegespalten. Es ist schon ein schwieriger Begriff, weil er macht einen in Wahrnehmung so exponiert. Das gehört irgendwie nicht so zu mir. Aber er hat ein bisschen seine Berechtigung, weil er ja zum Ausdruck bringen soll, dass man als den Beruf des Aufsichtsrats ausübt. Also sprich, dass man sich primär als Aufsichtsrätin versteht und eben auch so aktuell operativ arbeitet. Und da es noch keinen anderen irgendwie guten Begriff gibt oder der Begriff Aufsichtsrat immer auch zeigt als Berufsbezeichnung, ja, man hat eigentlich noch irgendwie eine andere hauptberufliche Tätigkeit. Sozusagen ja. Wird durch diesen Begriff Multi-Aufsichtsrat im Grunde genommen ja auch faktisch ausgedrückt, man macht das als seine Haupttätigkeit.
Ja, das ist so diese Frage Beruf oder Berufung. Und wahrscheinlich würde der Begriff Beruf Aufsichtsrat oder Aufsichtsrätin es wahrscheinlich besser treffen, aber da gibt es dann noch mal weniger wahrscheinlich als bei dem Begriff Multi-Aufsichtsrätin. Was aber bei dem Begriff auf alle Fälle implementiert ist, es gibt mehrere Mandate. Und dann sind wir gleich bei der Gretchenfrage an eine Multi-Aufsichtsrätin mit 5 sehr anspruchsvollen Mandaten. Wo ist denn die Obergrenze für die Anzahl der Mandate?
Das ist eine schwierige Frage, weil viele Determinanten da einspielen. Es sind sicherlich nicht die 10, die im Gesetz stehen, ja. Es sind aber sicherlich auch nicht nur 2, die, wenn man so sagen, sonst keine Executive-Tätigkeit hat. Ich glaube, das ist so, man muss es immer ein bisschen im Einzelfall sehen. Auch die Frage, hat man große Mandate, hat man Ausschussvorsitze? Also ich denke, diese 5, die ich jetzt aktuell habe, mit denen kann sehr gut operieren, auch mit den beiden Ausschussvorsitze. Und Sie haben ja selber gesagt, da bleibt noch ein bisschen Zeit für die FEA und noch für das eine oder andere, was man links und rechts machen kann. Aber es ist schon dann am Ende schon ein gefüllter Tag. Und das ist auch gut so. Das möchte man ja auch, wenn man in diese Aufgabe geht, in einem noch für mich jetzt so mitten in einem Berufsleben eigentlich.
Ja. Ja, und ich glaube, also neben dem jeweiligen Zeitkontingent, was man benötigt für das Ausüben des Mandats, kommt ja meiner Meinung nach heute noch etwas dazu, was sich drastisch verändert hat im Vergleich zur Vergangenheit. Früher war Aufsichtsratstätigkeit relativ planbar. 4, 6, 8 Termine ein Jahr vorher festgesetzt. Das konnte man einigermaßen managen und blockieren. Heute findet ja die Gremienarbeit eher virtuell, ad hoc, in Krisensituationen sowieso statt, sodass umso mehr Mandate man hat, umso mehr Bälle in der Luft sind, umso schwieriger wird es dann, der Verantwortung nachzukommen. Aber Sie würden sagen, 5 ist so bei einem anspruchsvollen Mandat wahrscheinlich auch die Obergrenze.
Also ich würde sagen, ja, diese 5, die schafft man, kann man gut schaffen, auch noch um so Sondersituationen abzufangen. Und ich würde schon aber insofern ein kleines bisschen Widerspruch Also grundsätzlich lassen sich die Mandate schon in der Tat sehr gut planen. Ich glaube, man muss immer für sich noch sehen, man braucht noch so eine Kapazität von 10-15% für die Sondersituationen. Ne? Die müssen dann da sein. Und aber auch das kann man am Ende managen. Ich meine, wenn man von einer Executive Management Aufgabe als Vorstand kommt, dann hat man auch, ich sag mal, einen sehr gefüllten Tag. Also ich glaube, das wird man auch sehr gut hinbekommen dann in so einem Setup.
Also ich, das denke ich auch, wenn das die richtigen Leute sind, mit der richtigen Herkunft, dann sind sie auch mit diesem Thema Zeitmanagement vertraut und können damit umgehen, weil es wahrscheinlich Leader sind. Da sind wir schon mitten beim Thema Leadership im Aufsichtsrat, Einfluss und Verantwortung. Fangen wir ganz einfach an, Frau Matthäus. Was verstehen Sie unter Leadership im Kontext eines Aufsichtsratsmandats?
Für mich hat der Begriff Leadership im Kontext meines Aufsichtsratsmandats eigentlich drei Facetten. Die erste Facette ist, dass man in einem Aufsichtsrat als Vorsitzender eines Aufsichtsrats, als Vorsitzender eines Ausschusses, als Leader einer Anteilseigner- oder Arbeitnehmerbank eine Führungsrolle für ein Team hat. Das ist mal das erste Leadership-Element im Aufsichtsrat. Daneben hat man aber auch eine Leadership-Aufgabe bezogen auf den Vorstand. Ich glaube, darüber werden wir nachher vielleicht noch etwas detaillierter sprechen, weil die nicht so, ich meine, so nicht so eingängig ist, weil gerade Vorstände, und das ist ja auch richtig und vom Gesetz so vorgegeben, haben eine eigenverantwortliche Leitungskompetenz des Unternehmens. Aber man kann ja mal ketzerisch die Frage stellen, wer führt den Vorstand oder wer hat eine Leadership-Verantwortung für die Personen, die Vorstände selbst, also die Vorstandsmitglieder. Und das ist mehr als nur sozusagen eine reine HR-Personalkompetenz oder klassische Personal- und Führungsfragen, die man im Unternehmen hat. Und die dritte Perspektive ist für mich sozusagen die eigene Leadership-Rolle als Person, auch als einfaches Aufsichtsratsmitglied, weil man ja schon eine exponierte Rolle hat, genauso wie ein Vorstandsmitglied. Man gehört zur Führungsriege eines Unternehmens, man hat nach außen irgendwie eine Art von, vielleicht keine offizielle Repräsentationsfunktion, aber trotzdem wird man mit dem Unternehmen verbunden und hat sofern auch eine Verantwortung, eine Leadership-Verantwortung gegenüber diesem Unternehmen.
Ja. Und Sie haben es gerade angesprochen, es unterscheidet sich diese Leadership-Verantwortung von der Leadership im operativen Management, das heißt eines Vorstandes. Wo würden Sie da die wesentlichen Unterschiede sehen?
Naja, also der Vorstand sozusagen muss aus sich heraus, hat natürlich eine Leadership-Rolle, weil er das Unternehmen organisiert, weil er das Mindset primär setzt für die Unternehmenskultur. Er setzt sozusagen den Code of Conduct auf, er erlässt Richtlinien. Da ist ein Aufsichtsrat sozusagen zwar in der zweiten Rolle immer auch mit dabei und immer mit dran. Und es gibt etliche Themen, an denen auch ein Aufsichtsrat sehr eigentlich Leadership und Führungsthemen mit einem Vorstand diskutiert, nämlich wenn es um Fragen der Nachhaltigkeit geht, des Stakeholder-Managements, aber eben auch, was kann eine People-Strategie sein. Aber ein Aufsichtsrat setzt, gerade auch als Aufsichtsratsmitglied oder als Aufsichtsratsvorsitz, habe ich eine andere Situation, weil ich eben mit einem Vorstand und auch mit einem Unternehmen nicht jeden Tag in Berührung komme. Das heißt, wenn ich auftrete als Aufsichtsrat, dann setze ich einen Eindruck und den kann ich, sollte er mal falsch verstanden wissen, auch nicht so schnell korrigieren, weil ich eben nicht jeden Tag mit den Personen sozusagen operieren. Insofern ist es umso wichtiger, dass die Eindrücke, die man an den Touchpoints, die man mit Vorständen und mit dem Unternehmen hat, dass man die Eindrücke auch tatsächlich sehr richtig und sehr bewusst setzt.
So, und der Vorstand, der führen muss, seinen Team, sein Management im Unternehmen hat natürlich eine, wie Sie sagen, eine viel größere Anzahl an Berührungspunkten, wo man, sage ich mal, einen lässigen Lapsus auch mal dann schnell wieder korrigieren kann, während der Aufsichtsrat hat vielleicht dann wieder 4 Wochen Pause dazwischen. Das führt uns dann aber auch gleich zu einem der anspruchsvollen Spannungsfeldern zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Das heißt, zwischen Überwachung und operativer Einmischung. Wir kennen alle, was die Aufgaben des Aufsichtsrates sind, aber im Tagesgeschäft, im Ablauf gibt es ja große Vermischungen und Spannungsfeldern. Was würden Sie denn einem Aufsichtsrat empfehlen? Was ist ein effektiver Einfluss auf die Unternehmensführung und ohne gerade diese operative Verantwortlichkeit zu überschreiten?
Ich würde es gerne in den Kontext mit diesem Leadership-Thema setzen und bei der Frage, wie sozusagen kann der Aufsichtsrat auch Einfluss auf Unternehmenskultur, auf die Unternehmenskultur setzen. Und da ist natürlich das People-Thema das Wichtigste, die Auswahl des richtigen Vorstands. Ja? Und das heißt, diese Personalauswahl ist einfach essentiell für das Thema Leadership. Und zwar nicht nur in der Situation, wenn ich tatsächlich dann einen Vorstand berufe, sei es intern oder extern, sondern schon auch lange vorher, indem ich mir überlege, was haben wir denn für in der Nachfolgeplanung für interne Kandidaten? Welche Menschen und welche sozusagen Talente fördert denn der aktuelle Vorstand und bringt diese in Position, um später gegebenenfalls selber eine Führungsaufgabe auf der obersten Ebene oder auch N-1 zu übernehmen? Und insofern finde ich es immer sehr beruhigend und auch sehr gut, wenn ein Aufsichtsrat die Möglichkeit hat, unterjährig in lockeren Atmosphären auch mit der N-1 oder auch mal N-2 Ebene zusammenzukommen, um eben zu sehen, was gibt es dort für Menschen, für Talente und was haben die für ein Mindset. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man tun kann als Aufsichtsrat, ohne operativ in sozusagen auch das People-Management des Aufsichtsrats, des Vorstands, Entschuldigung, einzugreifen. Dann natürlich der enge Kontakt zum Vorstand, also ne, den Vorstand nicht einfach nur im Rahmen der Sitzungen zu treffen, sondern immer wieder im Austausch mit dem Vorstand zu sein. Das bedeutet auch eine gute Aufsichtsratsorganisation. Der Vorsitzende hat natürlich etwas mehr Kontakt, aber auch die Aufschussvorsitzenden und auch andere Aufsichtsratsmitglieder. Also dieser sozusagen auch persönliche Kontakt zu den einzelnen Vorstandsmitgliedern. Und am Ende natürlich die Sitzungsführung durch die jeweils Vorsitzenden in Ausschüssen, auch die prägen am Ende die Unternehmenskultur, das Mindset für einen Vorstand, so wie wir als Gremium uns verhalten und was wir sozusagen spiegeln auf dem Vorstand in einer Aufsichtsratssitzung, das nimmt ein Vorstand am Ende quasi auch mit. Und da ist es nicht nur die Sitzungsführung durch den Vorsitzenden, sondern auch für einen selbst, wie verhalte ich mich selber im Gremium, aber auch außerhalb des Gremiums in so ganz klassischen Fragen, wenn ich Unterstützung vom Aufsichtsratsbüro bekomme, wie verhalte ich mich gegenüber dem Aufsichtsratsbüro, was für Fragen stelle ich, was sozusagen frage ich an Unterstützung an. Also eigentlich all diese Dinge, die wir als im normalen Berufsleben als völlig normal empfinden würden, wie wir ein Bild von uns nach außen geben.
Ja. Ich meine, das sind drei interessante Punkte, wobei ich immer den dritten Punkt eigentlich immer so, wie Sie gerade auch sagen, als Selbstverständnis ansehe. Das ist rechtzeitiges Klären des Rollenverständnisses, der Spielregeln, die Umgangsformen, die Arbeitsweisen. Ich finde die ersten zwei Punkte sehr spannend, wo Sie zu Recht sagen, der Präsidialausschuss, der Personalausschuss muss intensiver langfristig die Führungsveränderungen vorbereiten, muss hineinschauen, was wächst an eigenes Potenzial, kann dort auch eigenes Potenzial überhaupt wachsen. Haben Sie da meine Nachfrage nicht auch so das Gefühl, dass wir das ein bisschen vernachlässigt haben in den letzten Jahren, weil wir uns immer zuerst auf Financial Expert, Bilanz und Prüfungsausschüsse, Compliance und Risiko, dann kamen die neuen Themen Digital und Transformation. Jetzt haben wir das Thema ESG und Nachhaltigkeit, für alles einen separaten Ausschuss, separate Regeln und etc. Aber diese Kernpunkte, die Sie nannten, als wichtiger, effektiver Einfluss, das ist doch sehr oft immer noch so im Kleinen und unstrukturiert. Oder täusche ich mich da?
Also ich kann das nicht so teilen. Ich glaube, dass die Varianten, wie wir das in Unternehmen vorfinden, groß ist. Ich habe das Glück, auch in Aufsichtsräten zu sitzen, wo das sehr strukturiert und mit sehr viel Weitblick nach vorne getrieben wird und wo wir uns sozusagen, auch wenn es sozusagen keinen akuten Anlass gibt, mit der Frage beschäftigen, was wäre, wenn, ja, und welche Möglichkeiten haben wir, sozusagen uns dann gegebenenfalls für eine Vorstandsposition extern oder intern zu unterstützen. Das kostet natürlich auch noch mal mehr Zeit und mehr Struktur. Und in Phasen, wo man ohnehin Aufsichtsrat mit Finanzthemen, mit anderen Themen sozusagen sehr stark eingespannt ist und man ist natürlich in einer Umbruchssituation, dann kommt das noch on top. Und das ist wie immer so bei den Langfristprojekten, die verliert man dann häufig dann auch mal aus den Augen. Ne, weil eben sozusagen wichtigere, unmittelbare sozusagen Themen auf dem Tisch liegen. Aber man sollte immer die Zeit nutzen, wenn man mal kurz durchatmet, sich überlegen, sind wir da gut aufgestellt und was können wir machen, dass wir das auch in einen Regelprozess geben, der jetzt vielleicht auch nicht nur einen Ausschuss betrifft. Also ich kann zum Beispiel aus einem Aufsichtsrat sagen, wir schauen in diesem Aufsichtsrat, guckt sich nicht nur der Nominierungsausschuss mal die zweite Ebene an, sondern da werden auch die anderen Aufsichtsräte eingeladen, auch mal in dem informellen Zusammensein mit den Personen in Kontakt zu kommen, sich mit ihnen sozusagen auszutauschen. Und das empfinde ich sehr angenehm und macht es dann später vielleicht auch in einer Bestellsituation leichter, als wenn man nur die 30 oder 45 Minuten Befragung im Plenum hat.
Ja, ja. Und das ist ja im Prinzip Ihr Punkt 2, die Kommunikation und die Kommunikationsart und die Techniken des Aufsichtsratsvorsitzenden, des Vorstandsvorsitzenden, der Kommunikation untereinander. Und da kann ich unsere Zuschauer und Zuhörer eigentlich nur verweisen auf unser Aufsichtsratstalk vom letzten Jahr mit der Frau Dr. Binder-Tietz, wo sie ihre Doktorarbeit zu dem Thema bei uns vorgestellt hat, Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Und ein sehr, sehr lesenswertes Buch und für viele, glaube ich, auch noch eine Lernlektüre, die gut beraten werden, an ihrer Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten. Mich bringt das bei dieser Diskussion zu so einer Gretchenfrage wieder, die mir sehr oft durch den Kopf geht, wo man auch immer nur sehr diffuse Antworten bekommt. Jawohl, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats beeinflusst wesentlich die Entscheidungsfindung und das Führungsverhalten innerhalb des Gremiums und des Unternehmens. Das ist ja logisch. Aber jetzt ist ja eigentlich die Frage, wer ist eigentlich für die Zusammensetzung im Aufsichtsrat verantwortlich? Der Eigentümer, der Aufsichtsratsvorsitzende oder wie früher mal Herr Höttges von Telekom gesagt hat, ich bestimme, wer bei uns im Aufsichtsrat sitzt. Aber auch schon etwas länger her und sieht da heute auch anders. Die Gretchenfrage, wo kommt eigentlich die, wer hat das Lied für die Zusammensetzung?
Also wie Sie formal es richtig gesagt haben, die Aufsichtsräte werden durch die Hauptversammlung, also sprich zumindest auf der Anteilseignerseite durch die Anteilseigner bestellt. Aber wir wissen auch selber, dass gerade in den Publikumsgesellschaften sozusagen die Konsensfindung im Sinne eines sozusagen gesetzten Kompetenzprofils nicht auf der Aktionärsebene passieren kann. Der Kodex und auch das Gesetz hat das ja sozusagen in den Aufsichtsrat hinein delegiert und auch dort wird es durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und den Nominierungsausschuss sozusagen durchgeführt. Das heißt, am Ende bestimmt oder schlägt das Gremium selber, ja, seine eigene Besetzung vor. Und das halte ich per se, kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen schief. Und ich würde sagen, Sie haben in Teilen, wenn man das sagen würde, würde ich sagen, das haben Sie in Teilen recht. Aber ich glaube, dass es ein größeres Problem maximal beim Aufsichtsratsvorsitzenden ist. Und da muss man tatsächlich einen Workaround finden. Was ist da eine gute Governance, wenn man sozusagen seine eigene Nachfolge organisiert als Aufsichtsratsvorsitzender. Es gibt ja ein paar Beispiele in der Wirtschaft, die das über andere Ausschüsse gemacht haben, wo man selber sozusagen kein Leading Right hatte als Vorsitzender, sondern eher den Prozess mit verfolgt hat. Ich glaube, da sind wir vielleicht regulatorisch noch nicht sozusagen, dieser Weg ist nicht beschrieben irgendwo. Ich weiß auch gar nicht, ob man das beschreiben muss. Ich habe ja ein großes Vertrauen auf sozusagen den besten Weg, auch die Lösung durch die Personen selber zu finden. Das heißt, sich zu schauen, was ist eigentlich gute Governance? Ist gute Governance, dass so ein Prozess auch durch den Vorsitzenden geführt wird oder macht man sozusagen einen Workaround? Von daher, das ist in der Tat eine etwas offene Flanke. Und da stellt sich dann die Frage, wie geht man am Ende dann damit um?
Ja, also ist es, glaube ich, nicht zu leugnen, ausschlaggebend ist der Aufsichtsrat oder die Aufsichtsratsvorsitzende. Habe ich dort die richtige Persönlichkeit, glaube ich, habe ich auch eine gute Zusammensetzung. Habe ich dort eine schwache Persönlichkeit, dann bin ich eher in dem Bereich, mit Fröschen kann man nicht über das Teich trockenlegen sprechen. Und aber das muss sich im Einzelnen ergeben. Und das, muss ich sagen, kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube auch mehr an die Personal Governance als an die Corporate Governance, wenn die einzelnen agierenden Personen ihren Verantwortlichkeiten nachkommen, dann läuft es schon in die richtige Richtung. Bringt mich aber direkt natürlich zu dieser lästigen Detailfrage, weil Sie sind ja nicht nur eine leidenschaftliche ESG-Nachhaltigkeitsexpertin, sondern eine sogenannte Kompetenzexpertin. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Aufgrund dieser zahlreichen 20 Jahre und dieser Berufserfahrung. Und letztes Jahr hatten Sie ja in der ECBE eine schöne Studie gemacht, so ein Thema Aufsichtsratskompetenzen erstmals transparent und haben natürlich das Thema Qualifikationsmatrix etc. diskutiert. Aber daraus jetzt abgeleitet, jeder, Sie, ich, Dutzende von Menschen, wenn das überhaupt reicht, haben Listen geschrieben über die Fähigkeiten und Qualifikationen für Aufsichtsräte etc. Was sind für Sie die 2, 3 wichtigsten Fähigkeiten und Qualifikationen für effektive Führung im Aufsichtsrat?
Man muss Sachkompetenzen mitbringen, das ist keine Frage, aber für die effektive Führung in einem Aufsichtsrat, glaube ich, sind die wichtigsten Fähigkeiten, man muss strategisch sein, man muss zuhören können, man muss eine integrative Persönlichkeit sein, aber auch entscheidungsstark. Und was ich persönlich immer sehr angenehm finde, ist, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender mit einer ruhigen Hand führt. Und das, glaube ich, hilft einem Gremium sehr. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man das Unternehmen kennt, weil man damit auch Sicherheit auch gegenüber sozusagen den Vorständen und auch gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern zum Ausdruck bringt und auch die Möglichkeit oder die Befähigung, seine eigenen Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder zu kennen, zu wissen, was sind ja ihre Expertisen, was sind ihre Stärken und Schwächen, was sind Befindlichkeiten oder Ambitionen. Das halte ich für die Frage, wie führe ich effektiv einen Aufsichtsrat, für besonders wichtig. Ja.
So dass wir zum Ergebnis eigentlich kommen, fachliche Kompetenzen ist ein Fundament, das muss vorhanden sein. Aber das Wichtigste für den Erfolg sind letztlich immer die persönlichen Kompetenzen.
Ja, ich würde gerne sagen, beides, weil natürlich ist man nicht ohne Fachexpertise in einem Aufsichtsrat.
Ich sage ja, als Fundament geht es ja nicht mehr.
Genau.
Genau. Sie legen Wert darauf, beziehungsweise das ist ja Fakt, die meisten Ihrer Mandate haben Sie in der Rolle des sogenannten unabhängigen Aufsichtsrats. Das heißt, kein Anteilseignervertreter, kein Arbeitnehmervertreter etc. Wie wichtig ist denn Ihnen das Thema Unabhängigkeit im Aufsichtsrat? Und wie könnte sie eventuell in der Praxis, sage ich mal, noch vergrößert werden oder beziehungsweise auf alle Fälle überhaupt sichergestellt werden?
Naja, wir haben ja schon bestimmte Sicherungsmechanismen, wie zum Beispiel Transparenz. Wir haben Kodexvorgaben, die, ich sage jetzt mal, Standardsituationen regeln. Die Unternehmen haben formale Prozesse eingeführt, um diese Standardsituationen abzufragen, dass man irgendwie nicht keinen Konflikt hat mit dem Unternehmen oder nicht in Beziehungen zu Vorstandsmitgliedern etc. steht. Ich finde, dass es für den Aufsichtsrat als Gremium sehr wichtig ist, unabhängig zu sein, weil das am Ende die Entscheidungsfindung beeinflusst. Und als Zweites, aber dass man vor allen Dingen als Person unabhängig ist und einmal sozusagen auf Basis dieser formalen Standardsituation, die wir aus dem Kodex kennen, aber am Ende auch die Independence in Mind, die man aber auch nur haben kann, wenn man sozusagen ein Mandat auch loslassen kann. Ja, also sprich, dass man immer das Gefühl hat, man kann schon frei agieren und man kann frei seine Meinung erstens sagen, aber auch seine Entscheidungen treffen und sich nicht verpflichtet fühlen, mit zu entscheiden, weil man sozusagen sagt, okay, ich kann mich hier nicht gegen das Gremium stellen, gegen den Vorsitzenden stellen, wieder besseren Wissens. Natürlich ja. sind das die Extremsituationen und die muss man vorher auch versuchen, gut aufzulösen. Und in der Regel kann man das auch auflösen. Aber diese innere Freiheit und diese innere Unabhängigkeit, die empfinde ich auch für mich persönlich als wahnsinnig wichtig. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt und den darf man nicht unterschätzen. Das ist die sogenannte Independence in Appearance. Wenn man die viele von Ihnen, die als Wirtschaftsprüfer vielleicht sind, auch kennen. Also sprich der Anschein, dass man möglicherweise nicht unabhängig ist. Den darf man immer nicht mit vergessen. Selbst wenn man von sich sagen kann, natürlich habe ich unabhängig entschieden. Aber wenn sozusagen von außen auf einen selbst geschaut, es sozusagen Verbindungen möglicherweise nahelegen könnten, dass man eine Entscheidung nicht unabhängig getroffen hat. Das ist auch ein Punkt, den man, finde ich, als Aufsichtsrat nicht vernachlässigen darf. Deswegen, ich mache immer, wenn es bei mir neue Situationen gibt, habe ich immer so für mich so eine Art Clearingsprozess, den ich mache bei allen Mandaten, um zu gucken, wenn man von außen drauf schaut, was würde man denken, wenn man plötzlich hier Verbindungen sieht, ja, und ja. wären die eventuell, würden die dazu führen, dass man sagt, das konnte sie doch eigentlich gar nicht mehr unabhängig entscheiden, ja.
Wenn ich das berücksichtige, passiert es dann natürlich trotzdem ab und zu mal, dass es Konflikte und Interessenskonflikte gibt, trotz zahlreicher unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder, die nicht nur finanziell unabhängig sind, geistig unabhängig sind oder wie Sie es auch genannt haben, emotional in der Appearance. Gibt es irgendeine Generalantwort, Empfehlung, wenn ein Aufsichtsrat mal einen möglichen Konflikt vor der Nase hat, ist Transparenz die einzelne Antwort oder gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das sollte bei sogenannten möglichen Konflikten oder Interessenskonflikten immer so angegangen werden?
Also wenn ich jetzt bei der Bundeswehr würde ich sagen, melden macht frei. Also das ist schon so, ne? Also möglichst frühzeitig ansprechen, auch wenn es also nur ein anstehender Konflikt sein könnte. Also ich gehe dann schon sehr transparent auch sozusagen, auch würde ich auf einen Vorsitzenden beispielsweise zugehen. Und dann ist es ja nicht nur wichtig, dass man sagt, hier möglicherweise ist ein Konflikt, sondern man muss ja auch rechtlich versierten Personen dann im Unternehmen die Chance geben, das auch auszuloten und rechtlich zu würdigen, ja. ob man sozusagen beispielsweise überhaupt von Vorgängen wissen darf oder ob man einfach nicht mit abstimmen darf oder ob man doch mit abstimmen darf, weil es am Ende doch kein Interessenkonflikt ist, sondern es vielleicht nur sozusagen von außen so aussieht. Also insofern ist auch zeitnahes Melden sozusagen vor allen Dingen, glaube ich, sehr wichtig, ja.
Ja, also nicht nur Transparenz, sondern auch zeitnahe Transparenz, dass ja. man darüber mit mehreren Köpfen darüber entscheiden kann, besteht ein Konflikt oder besteht kein Konflikt. Finde ich sehr gut. Alle wünschen sich ja eine konstruktive und effiziente Zusammenarbeit. Das ist ja klar. Aber dieses Klima der Offenheit und des Vertrauens zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und wahrscheinlich auch zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und den Vorstandsmitgliedern. Wie kann das konstruktiv gefördert werden?
Man muss Gelegenheiten schaffen dafür. Und das sind nicht die Sitzungen selbst, sondern das sind Möglichkeiten am Rande von Sitzungen, aber auch zu anderen, ich sag mal, Zusammenkünften. Ja? Also zum Beispiel ein Unternehmen, da werden wir von Vorständen zu den Innovationstagen eingeladen oder zur Nachhaltigkeitskonferenz, wo wir dann auf anderen Wegen Möglichkeiten haben, mit den Vorständen oder untereinander in Kontakt zu kommen. Ich glaube, am Ende ist auch ein persönliches Kennenlernen und Wissen Personen, mit denen man sozusagen in einem Aufsichtsrat sitzt, auch entscheidend dafür, dass man Vertrauen hat und erstmal persönliches Vertrauen, professionell persönliches Vertrauen, das dann natürlich sozusagen nicht enttäuscht werden darf, wenn man sozusagen nicht kompetent ist oder das Vertrauen sozusagen dieser Erwartung nicht gerecht wird. Aber ich glaube, man muss mehr Situationen außerhalb von formellen Sitzungen schaffen und haben.
Gelegenheit schaffen ist eine gute Bezeichnung dafür, weil das sehen wir ja in der Praxis und haben das ja alle sehr oft selber erlebt, die wichtigsten Dinge werden im Waschraum oder im Taxi besprochen. Und einen Menschen lernt man in der Regel nicht in einer formalen Sitzung gut kennen, sondern eher bei anderen Gelegenheiten. Führt aber natürlich auch dazu, was hatten Sie vorhin schon mal so in einem Nebensatz gesagt, wo ich ein großer Freund dafür bin, führen durch Fragen. Bei solchen Gelegenheiten auch sich nicht zu scheuen, weiter zu fragen, sich neugierig zu zeigen, Respekt dem anderen gegenüber, um tatsächlich mehr von ihm zu erfahren. Und das fand ich so gut in dem aktuellen Kommentar von Dr. Sebastian Biedenkopf, der da mal wieder dran erinnert hatte im Aufsichtsrat, zwar im Zusammenhang mit KI und Prompten und Fragen, aber zu Recht gesagt hat, ein guter Leader zeichnet sich dadurch aus, dass er gut fragen kann und zur richtigen Zeit immer wieder die richtigen Fragen stellt. Digitale Transformation, das müssen wir ansprechen, weil das ist ein weiteres Expertenfeld von Ihnen und natürlich in den meisten Ihrer Mandate wahrscheinlich auch ein Thema, wie bei allen anderen ein Thema. Und lassen Sie uns mal versuchen, an der digitalen Transformation nochmal den Unterschied kurz herauszuarbeiten zwischen Einfluss, Verantwortung und Umsetzung / Erfolg des Aufsichtsrats im Vergleich zum Vorstand?
Also, als fern davon, ein Digitalexperte zu sein oder ein AI-Experte, das ist nicht meine Legacy, aber ich arbeite mich langsam dahin, mich wie andere sozusagen Wissen zu machen. Gleichwohl, in der Tat, in vielen Aufsichtsräten beschäftigen wir uns mit dem Thema, weil es eben zwingend notwendig ist, zu hinterfragen, was macht KI mit unseren Geschäftsmodellen, welche Effizienzen können wir steigern, wie verändert sich das Geschäftsmodell durch KI. Und hier ist als erstes der Vorstand gefragt, das vernünftig in einer Strategie mal sich zu überlegen, ist man KI-Anwender nur oder ist man selber KI sozusagen Bauer? Was für Prinzipien würde ein KI-Einsatz unterliegen? Was für Vorteile bringt KI überhaupt? Und auch was kostet KI? Und dann ist natürlich der Aufsichtsrat im Rahmen so einer Strategiediskussion gefragt, Info zu geben. Er ist aber auch gefragt, dann bei der Frage, wenn es um die Jahres- und die Mittelfristplanung zu gehen, zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass auch ein gewisses Budget und die Budgets werden hoch sein für KI-Einsatz und Entwicklung, dass dieses Budget auch tatsächlich aufgewendet wird. Und dann sind wir am Ende in der Umsetzung. Sie wissen, Digitalprojekte, ich denke nur an SAP-Einführungen, SAP S/4HANA, viele von Ihnen, die jetzt hier auch zuhören, wissen, dass IT-Projekte meistens niemals in Budget und meistens niemals in Time sind. Und dasselbe sozusagen müssen wir uns auch über sozusagen KI-Projekte anschauen. Wie werden solche Projekte aufgesetzt? Was kosten sie? Welche Zeit sollen sie dauern? Und werden sie irgendwann auch diesen Return on Invest bringen? Und da muss man heute, glaube ich, ein bisschen als Aufsichtsrat auch darauf schauen. Es ist immer sozusagen im Moment sehr en vogue zu sagen, wir machen etwas mit KI. Aber ist es tatsächlich das, wo das Unternehmen gerade den Fokus drauf legen sollte, gerade sozusagen Mittel binden sollte in insbesondere schwierigen Zeiten, wo wir heute auch viele andere Risiken und Herausforderungen haben, um in Teilen unserer Industrie selbst sozusagen das Standardgeschäft stabil zu halten?
Ja. Und da kommt es dann wieder drauf an, auf die Zusammensetzung des Gremiums. Habe ich die unterschiedlichen Expertisen an Bord? Können die unterschiedlichen Aspekte mit einbringen zur Analyse, zur Entscheidung und zur möglichen Umsetzung? Und kommen wieder zurück zu dem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Es wird alles wesentlich geprägt von den diversen Rollenverständnissen und den rechtzeitigen Formulierungen der Erwartungen aller entsprechenden Elemente. Und das prägt der Aufsichtsratsvorsitzende. Aber was machen wir, wenn wir einen schwachen Aufsichtsratsvorsitzenden haben? Stoppt dann der Erfolg des Unternehmens? Wie kann ich einen schwachen Aufsichtsratsvorsitzenden austauschen?
Sie wissen auch selber, dass auch das kann sozusagen im Wesentlichen nur durch die Anteilseigner passieren im Zusammenhang mit dem Aufsichtsgremium. Sowas passiert nicht einfach so, ja. Aber man wird merken, dass wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender nicht seiner Rolle in diesem Unternehmen, und die mag in jedem Unternehmen anders sein, in diesem Unternehmen gerecht werden kann, dann geraten sozusagen sowohl das Aufsichtsratsgremium als auch die Balance zum Vorstandsgremium sozusagen etwas aus den Fugen. Und das ist dann schon sozusagen der Zeitpunkt, wo man überlegen muss, wie geht man damit um? Und dann ist sicherlich der Austausch eines Aufsichtsratsvorsitzenden der letzte Schritt, also die Ultima Ratio, ja, sofern sie überhaupt möglich ist. Sondern auch hier muss man dann auch ein bisschen auf die Dynamik aus dem Gremium heraus sozusagen nicht nur hoffen, sondern die auch tatsächlich enablen und das tatsächlich auch anstoßen, weil auch hier lässt sich viel über Dialog und über Feedback und über Kommunikation lösen.
Ja, ich meine, wenn der schwache Aufsichtsratsvorsitzende nicht nur schwache Aufsichtsratsmitglieder um sich herum gescharrt hat, gibt es vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere, die da Mut genug haben, das entsprechend in die Wege zu leiten. Weil theoretisch wird ja der Vorsitzende in einer Aufsichtsratssitzung von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern gewählt.
Das ist richtig, aber man darf nie die Außenwirkungen solcher Entscheidungen und solche Diskussionen vergessen. Und man handelt auch hier, man muss auch hier in solchen Situationen das Wohl der Gesellschaft im Blick behalten. Und Personalentscheidungen sind eben besonders brisant, sind besonders sozusagen, werden besonders dankbar auch von außen sozusagen verfolgt.
Öffentlichkeitswirksam.
Genau, sind öffentlichkeitswirksam. Von daher ist es auch eine Verantwortung, hier auch sorgsam in so einem Prozess, so einen Prozess anzugehen.
Lassen Sie uns, die Zeit rast dahin, Frau Matthäus, mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Man kann sich ja fast gar nicht vorstellen, bei den 1000 Baustellen, die wir alle haben, dass es in der Zukunft noch irgendwas anderes gibt, außer diesen 1000 Baustellen, die wir jetzt gerade zu managen haben. Was sehen Sie für Trends für die Zukunft der Aufsichtsräte? Wir sprechen ja nicht mehr von Problemen, wir reden ja heute immer nur noch von Herausforderungen. Also welche Trends, welche Herausforderungen kommen in der Zukunft auf die Aufsichtsräte zu? Und jetzt sage ich Zukunft in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Also ich werde nicht jetzt über KI, ESG und sonst andere Themen sprechen und mehr Regulatorik, sondern ich glaube, meine Erwartung ist, dass das Thema gesellschaftliche Verantwortung und Speak-up-Kultur die Aufsichtsratsarbeit beschäftigen wird. Nämlich die Frage, muss ein Aufsichtsrat, hat er eine gesellschaftliche Verantwortung und muss er dafür auch aufstehen können? Und das ist eine ganz spannende Frage, weil sowohl rechtlich als auch in der Frage, was ist eigentlich ein Aufsichtsrat und auch nicht nur das Gremium als solches, sondern auch die einzelne Person. Und ich denke, das wird uns beschäftigen und auch beschäftigen müssen, weil wir Aufsichtsräte gehören sozusagen, gehören zu den Personen, die exponiert sind, die Führung nicht nur im Unternehmen haben, sie sind außenwirksam, ich sagte das zu Beginn, und sie haben auch in dieser Rolle wahrscheinlich eine Verantwortung, und wie die im Einzelnen aussehen wird, das werden wir gemeinsam diskutieren und hoffentlich auch eine Meinung dazu bilden können.
Ja, weil das Unternehmen, wie Sie zu Recht sagen, ja auch grundsätzlich eine gesellschaftliche Korrekt. Verantwortung hat. Und dann müssen auch die Repräsentanten dieses Systems diese Verantwortung wahrnehmen und nach außen geben. Wäre jetzt, wenn wir schon am Ende wären, eine glänzende Überleitung in unserem nächsten Talk in 4 Wochen mit Manuela Rousseau, wo wir über Politik und Aufsichtsrat sprechen wollen und die entsprechenden Verantwortlichkeiten. Aber wir haben ja nicht nur die Probleme oder Herausforderungen, sondern wir haben ja unglücklicherweise zunehmende regulatorische Anforderungen und Erwartungen. Glauben Sie, dass Sie dies auch in der Zukunft auf das Thema Leadership im Aufsichtsrat auswirken werden?
Also ich hoffe nicht, dass Leadership regulatorisch gelöst werden wird oder sowohl gesetzlich oder seitens des Kodex. Ich glaube, dass wir hier auch als Personen, als Menschen, als Individuen sozusagen in diesem Prozess starten und wir sind gut beraten, uns selber zu hinterfragen, wie aktiver können wir sein in unseren Rollen, schaffen wir es, formale Themen ein bisschen zur Seite zu schieben, sie zwar zu erfüllen, aber Raum eben für diese, ich sage es mal, Leadership-Fragen, aber auch für strategische Fragen, für Transformationsfragen zu finden. Und da gibt es Möglichkeiten, das sowohl in den Sitzungen als aber auch sonst in einem Aufsichtsrats sozusagen Cycle eines Jahres unterzubringen. Und daran müssen wir arbeiten. Und das kann uns auch nicht ein Kodex vorgeben, sondern da können wir nur untereinander lernen. Wir müssen auch lernen, unsere Rolle vielleicht noch mal mehr zu definieren, allerdings nicht nur alleine als Aufsichtsgremium oder mit Governance-Experten oder mit Investoren, sondern vor allen Dingen auch mit den Vorständen, die, wenn sich unsere Rolle verändert, möglicherweise auch die Rolle des Vorstands verändert. Nicht in der rechtlichen Verantwortung, aber in der Art, wie man miteinander arbeitet und was das gemeinsame Verständnis ist, das Beste für das Unternehmen zu tun.
Ja. Jetzt haben Sie gerade was Schönes gesagt, untereinander lernen. Das ist ja innerhalb eines Unternehmens einfach. Aufsichtsräte und Vorstände können untereinander lernen, weil da ist ja, laufen alle unter dem gleichen Vertraulichkeitsschirm und Deckmantel. Aber untereinander lernen mit Vertretern anderer Unternehmen ist ja immer schwierig. Was würden Sie da empfehlen? Sind das die Berufsverbände, die Interessensverbände, wo Aufsichtsräte zusammenkommen, sich austauschen? Sind das Schulungsmaßnahmen? Wie kann man untereinander lernen?
Sie haben mit den Berufsverbänden, aber auch mit Schulungen oder zumindest Netzwerkveranstaltungen ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Aber es ist auch so, dass man sich einfach untereinander mal bilateral austauscht. Und man kann diese Dinge auch, gerade die Frage, wie verhalte ich mich, gibt es irgendwie Best Practices in Strukturen, Prozessen. Wir haben vorhin über die Frage gesprochen, wie kann man eigentlich die zweite Ebene gut kennenlernen als Aufsichtsrat. Das kann man auch miteinander teilen, ohne dass man vertrauliche Informationen sozusagen preisgibt. Ne? Das ist dann die Frage, wie ist Aufsichtsratsarbeit strukturiert? Und auch die Berater, die Governance-Berater haben da einen weiten Einblick und können auch unterstützen und können sozusagen Dinge, die als Best Practice woanders gesehen haben, hineinbringen. Hier ist mir ein Aspekt noch sehr wichtig. Wir sollten schauen, dass wir nicht nur innerhalb von Deutschland lernen, sondern dass wir auch uns anschauen, wie gehen andere Länder mit bestimmten Fragestellungen um. Und ich weiß natürlich, jetzt kommt der Einwand, wir sind hier in einem Two-Tier-System, wir können nicht alles so eins zu eins übertragen. Aber ich würde sagen, 80% von sozusagen Best Practices, die ich aus anderen Unternehmen im Ausland erfahren habe, aus anderen Boards, wo ich denke, ja, das funktioniert auch bei uns, vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber man kann sozusagen diese Art des sozusagen des Miteinanderarbeitens als Aufsichtsratsteam auch in Deutschland etablieren. Und insofern würde ich mir mehr wünschen, wir gucken mal mehr auch über die Grenze hinweg und sprechen auch sozusagen mit anderen Board-Mitgliedern aus anderen Ländern und anderen Jurisdiktionen.
Ja, und wir sind sofort wieder bei dem Thema Zusammensetzung, Diversity eines Gremiums, was sicher auch in vielen Gremien noch vernachlässigt wird, dass zu wenig internationale Expertinnen und Expertinnen dort sitzen, die ja genau das aus ihrer internationalen Erfahrung mit einbringen könnten, trotz irgendwelchen Sprachproblemen, die immer wieder herausgearbeitet werden. Wir sind fast am Ende, Frau Matthäus, und ich muss es einfach so sagen, Sie haben ja wahrscheinlich gar keine Zeitreserven mehr, aber wenn ich es entscheiden könnte, würden Sie für mich eine Idealbesetzung eines neuen Mitglieds in der deutschen Corporate Governance Kommission sein.
Vielen Dank für
die Frage. Um die Chancen nicht ganz groß werden zu lassen, frage ich Sie, hat sich der Kodex bewährt in den letzten Jahren und wo würden Sie Anpassungs- und Verbesserungsbedarf sehen?
Also ich finde, der Kodex hat sich schon bewährt, auch wenn es immer mal wieder Regelungen gab, die man sagen auch seitens der Unternehmenspraxis kritisch beleuchtet hat. Aber der Kodex war auch immer lernfähig. Insofern hat man auch Dinge wieder verändert, die sich sozusagen nicht bewährt haben, wo es auch sehr großen sozusagen Widerstand gab, auch zu Recht Widerstand gab. Er hatte aber auch viele Dinge sozusagen erreicht. Was ich mir wünschen würde, ist das eine, was ich eben sagte, noch ein bisschen mehr zu schauen, was können wir auch aus der Praxis von internationalen Boards lernen und was davon kann eventuell zu uns kommen. Das muss nicht unbedingt eine Anregung, eine Empfehlung sein. Insofern finde ich sehr gut, dass die Kodexkommission jetzt so Praxishinweise gibt, die ich sehr schätze, weil sie eben auch Erfahrungswissen zusammen komprimiert vermitteln. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist, und das wird leider nicht nur einseitig wahrscheinlich von der Kodexkommission zu machen sein, ist mehr Alignment mit den Anforderungen, die auch institutionelle Investoren gerade hier auch in Deutschland an die Aufsichtsräte oder an Governance haben. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, auch für Besetzungsfragen hier sozusagen immer, ich sag mal, auf mehreren Spielfeldern schauen zu müssen, ob man da auch ein passender Spieler ist nach den Regeln, die dort gespielt werden. Insofern würde ich mir eine größere Integrations sozusagen Wirkung des deutschen Corporate Governance Codex wünschen.
Ja. Wir kommen zum Ende und ich will aber vorher noch eine Frage aus dem Chat mit aufgreifen, weil das mehrmals bei dem Thema Kompetenzen etc. gekommen ist. Es gäbe doch genügend kompetente Persönlichkeiten, die gerne ein Aufsichtsratsmandat wahrnehmen möchten, aber bisher noch nicht berufen worden sind, weil wir wissen ja, man kann sie nicht bewerben, man wird berufen. Vielleicht 2 Minuten, wie sind Sie denn zu Ihren Mandaten gekommen? Ich meine, die wachsen ja nicht auf den Bäumen, die fallen nicht darunter. Wie sind Sie, was glauben Sie, wodurch sind Sie sichtbar geworden und wodurch sind Sie berufen worden in diese verantwortungsvollen Positionen?
Ich glaube, es war ein Mix aus mehreren Dingen. Also man steht für ein Thema, glaube ich, oder für zwei Themen, die am Ende dann auch eine Relevanz für Aufsichtsratsarbeit haben. Man ist in einer gewissen Weise sichtbar oder macht sich sichtbar genau für diese Themen. Man überlegt schon auch genau, was ist das Profil, was man selber mitbringt und wo kann man dieses Profil am besten einsetzen. Und natürlich gehört auch ein Netzwerk dazu. Und an einem Netzwerk ist auch sozusagen nichts Schlimmes. Das bedeutet nicht automatisch Buddywirtschaft. Man muss immer durch einen geordneten Prozess gehen. Aber man darf eins nicht vergessen, wie überall im Leben, auf anderen beruflichen Ebenen oder auch privat, ist Vertrauen sehr wichtig, gerade wenn man sozusagen in dem Team miteinander zusammenarbeitet. Insofern ist es immer hilfreich, wenn schon Menschen einen kennen und wissen, wie man ist, wie man arbeitet und was man sozusagen von dieser Person erwarten kann. Insofern bin ich ein großer Freund auch von transparenten Netzwerken.
Ja, und wie ich auch immer sage, als Aufsichtsratsmitglied, als Mandatsträger, muss man auf der einen Seite Vertrauen geben, Vertrauen ausstrahlen, aber auf der anderen Seite muss natürlich auch die Bereitschaft da sein, Vertrauen entgegenzunehmen und es wirken zu lassen. Mhm. Frau Mattheu, es war ganz toll. Jetzt kommen die 2 klassischen Fragen. Bei Ihnen verzichte ich auf meine vorletzte Frage, die ich jetzt 54 Mal gestellt habe. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der letzten Woche in der deutschen Corporate Governance Landschaft, Aufsichtsratsmitglied von Deutscher Bahn und Commerzbank, verkneife ich dieser Frage, weil
Sie sind
da nur befangen. Kommen wir zu meiner Schlussfrage beziehungsweise von Ihnen. Wir würden gerne am Wochenende uns an dieses tolle Gespräch von heute erinnern, indem wir einen Satz von Ihnen nicht aus dem Kopf verlieren. Können Sie unseren Zuschauern, unseren Zuhörern einen kurzen, prägnanten Satz fürs Wochenende mitgeben, wo wir uns mit Freuden an unser Gespräch von heute erinnern?
Ja, ich glaube, ich wünsche uns allen Mut, Vertrauen in uns und auch vor allen Dingen in andere. Und vor allen Dingen wünsche ich uns mehr Pragmatismus bei allem, was wir tun, weil mit mehr Pragmatismus werden wir auch mehr Erfolge erreichen.
Das ist für Deutsche ein ganz wichtiges Mut für Vertrauen und Das kriegst du Wort nicht raus.
Pragmatismus.
Pragmatismus. Mut für Vertrauen und Pragmatismus. Das ist ein schöner Schlusssatz. Frau Matthäus, recht herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass Sie heute
vielen da sind. Vielen Dank. Waren. Ja, der Dank geht gerne zurück. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch an unsere Zuhörer und unsere Zuschauer, dass Sie heute so zahlreich da waren. Wir hatten über 400 Anmeldungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nochmal zur Erinnerung, Hinweis auf ergänzendes Lesefutter. Schauen Sie auf die Homepage von ECBE, schauen Sie in die Kommentare im Chat auf Directors Academy oder auf meiner Homepage. Und ansonsten bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Wir sehen uns wieder spätestens am ersten Donnerstag im November. Und zwar am 7. November um 17 Uhr, wie gerade schon erwähnt, mit Frau Professorin Manuela Rousseau von Beiersdorf zum Thema politischer Diskurs im Unternehmen, Chancen oder Risiken. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es wäre großartig, wenn Sie diese Folge bewerten und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ihre Directors Academy.